Wir haben schon gebetet. Danke, Bruder Aaron. Wir werden gleich mit dem Thema beginnen. Ich möchte nur sicherstellen, dass unsere Technik hier funktioniert. Wir haben keine PowerPoints auf dem Bildschirm. Wir haben PowerPoint in unserer Hand. Wenn ihr also eure Bibeln dabei habt, werden wir sie brauchen, weil wir in unserem gemeinsamen Studium immer wieder darauf zurückkommen werden. Okay, alles in Ordnung, Imad? Sehr gut. Der Titel unserer Betrachtung wird erst später kommen. Ich werde euch den Titel jetzt noch nicht sagen. Ich sage ihn euch etwas später. Ihr werdet sehen, warum. Wir möchten Christus etwas näher betrachten und insbesondere, was dies heute praktisch mit uns zu tun hat und den Grund, warum er gehen musste, wie er seinen Jüngern erzählte und was sein Mittlerdienst jetzt für uns bedeutet. Natürlich wird sich dies auch auf unser Verständnis über den Heiligen Geist auswirken, wie wir sehen werden, denn wir wollen das, worüber wir sprechen, auf eine höhere Ebene stellen und es von der praktischen Seite betrachten. Und das, wovon wir sprechen, hat Auswirkungen auf eine ganze Reihe anderer Wahrheiten. Eine ausgesprochen wichtige Wahrheit ist die Gerechtigkeit durch Glauben. Und ein korrektes, praktisches Verständnis von der Gerechtigkeit durch Glauben hängt tatsächlich von unserem Verständnis ab, wer Gott ist, wer Christus ist und die Identität des Geistes. Hoffentlich werden wir dies heute und im Laufe der nächsten Zusammenkünfte ein bisschen besser erkennen. Aber als Christus sich verabschieden wollte, gab er seinen Jüngern ein sehr interessantes Versprechen. Wir finden es in Johannes Kapitel 16. Lasst uns Johannes Kapitel 16 aufschlagen. Und dieses Versprechen war natürlich das Versprechen des Geistes. Aber die Worte, die Jesus gebrauchte, sind sehr bedeutsam. Johannes Kapitel 16, Vers 7. Kapitel 16, Vers 7. Die Bibel sagt hier: Doch glaubt mir, es ist das Beste für euch, wenn ich fortgehe. Denn wenn ich nicht wegginge, käme der Beistand nicht zu euch. Wenn ich jedoch fortgehe, wird er kommen, denn ich werde ihn zu euch senden. Natürlich war der Tröster oder Beistand hier, von dem Christus sprach, niemand anderes als der Heilige Geist. Er sagt das einige Kapitel vorher. Christus musste gehen, bevor dieser Tröster kommen konnte. Mit anderen Worten, solange Christus auf Erden blieb, konnte dieser Tröster, dieser Heilige Geist nicht kommen. Richtig? Habt ihr euch jemals gefragt, warum? Warum sind eigentlich die Worte, die Christus gebraucht hat, so bedeutsam? Er sagt, es ist nützlich für euch, es ist notwendig. Es ist zu eurem eigenen Vorteil, dass ich gehe. Das waren schlechte Nachrichten für die Jünger. Sie waren nicht glücklich, das zu hören. Aber er sagt, ich muss gehen, denn wenn ich nicht fortgehe, wird dieser Tröster, den ich euch versprochen habe, nicht kommen. Solange ich bei euch hier auf der Erde bleibe, werdet ihr den Segen und das Versprechen des Trösters nicht erhalten. Aber wenn ich gehe, werde ich ihn zu euch schicken. Das ist, was er sagt. Es gibt also offensichtlich eine sehr wichtige Verbindung zwischen dem Scheiden Christi und der Aussendung des Trösters oder des Heiligen Geistes. Und wir möchten diese Verbindung etwas näher betrachten. Warum musste Christus fortgehen? Interessanterweise ist dies einer der bedeutenden Beweise dafür, dass der Heilige Geist nur Christus sein kann. Weil Christus leicht hätte sagen können, komm! Christus selbst musste gehen, bevor der Heilige Geist kommen konnte. Und dafür gibt es einen Grund. Denn der Heilige Geist ist untrennbar mit der Person Christi verbunden. Mit Christus selbst musste etwas geschehen, bevor der Geist gesendet werden konnte oder kommen konnte. Das sagen seine Worte, richtig? Wir untersuchen nur sorgfältig, was der Text eigentlich sagt. Wir wollen also sehen, warum Christus gehen musste, bevor der Geist kommen konnte. Was ist die Verbindung? Die Antwort findet sich in demselben Evangelium, Kapitel 7. Gehen wir zu Johannes 7. Warum musste Jesus gehen? Was musste mit Christus geschehen, bevor dieser Geist gesendet werden konnte, dieser Tröster kommen konnte? Johannes 7, Vers 38 und 39. Jesus spricht, er sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. denn der Geist war noch nicht da. Denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Hier haben wir also einen Grund. Der Grund, warum der Geist noch nicht gegeben wurde, dieser Tröster, der Grund, warum er noch nicht gegeben wurde, ist was? Christus war noch nicht verherrlicht. Das, was Christus seinen Jüngern mit anderen Worten sagte, war also folgendes. Es ist für euch nützlich, dass ich gehe und verherrlicht werde, denn wenn dies nicht geschieht, werdet ihr den Geist nicht empfangen. Aber wenn ich gehe und verherrlicht werde, werde ich ihn direkt zu euch schicken. Die Verherrlichung Christi hat mit der Aussendung des Geistes zu tun. Deshalb ist der Geist untrennbar mit der Person Christi verbunden. Wenn es jemand anders wäre, hätte Christus leicht sagen können, komm oder fahre hinab. Aber nein, dem Herrn selbst musste etwas geschehen. Bis zu diesem Punkt heißt es laut diesem Vers, dass dieser Geist noch nicht gegeben war. Dieses Versprechen, das Jesus hier gab, wer an mich glaubt, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen, dies war zu dieser Zeit noch nicht da. Es sollte erst in der Zukunft kommen. Und die Formulierung in Vers 39 ist sehr interessant. Er sagt, der Geist war noch nicht da. Was bedeutet das? Jemand könnte sagen, Moment mal, war der Heilige Geist nicht immer da von Anfang an? Und die Antwort ist, ja, selbstverständlich. In den Schriften des Alten Testaments gibt es viele Hinweise. Und wie ihr sicherlich wisst, sagt David in Psalm 51, verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Also wir sehen in den Tagen Davids den Heiligen Geist. Was bedeutet es also hier, wenn der Heilige Geist noch nicht gegeben wurde? Hier gibt es ein kleines Rätsel, nicht wahr? David hatte ihn und Mose und all diese Menschen im Alten Testament, sie wurden alle durch den Geist Gottes, ermächtigt und gestärkt. Worüber spricht dann Christus, wenn er sagt, dass dieser Geist noch nicht gegeben wurde, weil Christus noch nicht verherrlicht war? Nun, während des Alten Testaments, dem patriarchalischen Zeitalter, während all dieser Zeitabschnitte der Erdgeschichte noch vor dem Kreuz, gab es sehr klare und deutliche Einflüsse und Offenbarungen des Wirkens des Geistes Gottes. Wir haben viele, viele Beispiele, ich habe nur einige aufgelistet. Aber all dies war niemals die Offenbarung des Geistes Gottes in seiner Fülle. Und wir werden dies bald sehen. Ich möchte das nur erwähnen, damit ihr darüber nachdenken könnt. Christus sprach von der Aussendung des Geistes auf eine solche Weise und in einem solchen Ausmaß, dass die früheren Offenbarungen des Geistes an Bedeutung verlieren. Johannes zeichnet dies auf und sagt, hört mal, dieser Geist, über den Christus gesprochen hat, wer ihn erhält, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das, worüber er spricht, wurde noch nicht gegeben. Und er würde nur kommen, wenn Christus fortginge und verherrlicht würde. Es gibt also ein anderes Maß, eine andere Ebene. Es gibt eine umfassendere und tiefere Ausgießung des Geistes, die nur geschehen kann, nachdem Christus verherrlicht würde. Und der Grund, warum wir immer noch fragen, ist warum? Warum ist das so? Könnt ihr mir folgen? Wir haben also gesehen, dass der Geist wirkt, aber hier gibt es etwas, was mit der Verherrlichung Christi zu tun hat. Es hilft uns zu verstehen, was gemeint ist, wenn wir richtig verstehen, was die Bibel über den Geist lehrt. Schaut, wenn wir ein Missverständnis bezüglich der Identität des Geistes haben und denken, dass der Geist ein drittes Wesen ist, machen diese Verse keinen Sinn. Absolut nicht. Worüber wir hier sprechen, macht keinen Sinn. Denn wenn der Geist ein Wesen ist und im Alten Testament wirkte, dann sagt Jesus, wartet darauf, denn ich werde ihn senden, aber dieser Geist war noch nicht gegeben und doch ist es jemand, der bereits hier ist. Es fängt nun an, sehr schemenhaft und verwirrend zu werden und dies ist wahrscheinlich der Grund, warum die Menschen im Allgemeinen nicht darüber gesprochen und diese Verse betrachtet haben. Versteht ihr? Daher ist die Definition der Bibel über den Geist für uns wichtig, weil sie uns hilft, die Worte Christi zu schätzen und damit die Bedeutung für uns heute. Weil Jesus den Jüngern gesagt hat, hört zu, das ist für euch nützlich. Es ist zu eurem Besten. Ich gehe zu eurem Vorteil. Es liegt in eurem Interesse. Lasst uns zu Johannes 6 gehen. Wir haben uns das gestern angeschaut. Ich möchte mich heute ein bisschen mehr darauf konzentrieren. Johannes 6, 63. Wir verbringen viel Zeit im Johannesevangelium. es birgt einige wunderschöne Dinge in sich. Johannes 6,63. Hier gibt uns Jesus eine Definition, was Geist bedeutet. Und er sagt, der Geist ist, der da lebendig macht. Was bedeutet das, beleben? Lebendig machen, danke. Oder gibt Leben. Beleben heißt lebendig machen. Der Geist ist, der da lebendig macht. Das Fleisch ist nichts nütze. Die Worte, die ich rede, die sind Geist und sind Leben. Wir sahen gestern, als Christus das sagte, bezog er sich nicht auf seine Lehre, sondern auf seine Person. Mit anderen Worten, die Worte Jesu sind Geist und sind Leben. Dies sagt uns sofort, dass Geist und Leben gleichbedeutend sind. Es ist dasselbe, die gleiche Sache. Geist bedeutet also biblisch Leben. Und wenn Christus über das Senden des Geistes sprach, spricht er über das Senden des Lebens. Nun, welches Leben? Sein Leben, weil etwas mit seiner Person geschehen musste, um verherrlicht zu werden, bevor dieses umfassendere Maß dieses Lebens gesendet werden konnte. Richtig? Nun, was macht das Leben? Oder die... Müssen wir uns darum kümmern? Was ist es, das die Fülle des Geistes stärker als jemals zuvor bewirkt, das mit der Person Christi zu tun hat? Dies ist die Frage, die ich stellen möchte. Und wir werden im Verlauf die Antwort finden. Lasst uns zu 1. Korinther 15 gehen. Nur ein paar Verse, um es klarzustellen und zu verdeutlichen. 1. Korinther 15, 45. Wir hatten bereits gesehen, dass der Geist Leben gibt, aber hier stellen wir fest, dass Christus tatsächlich zu etwas gemacht wurde. 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 45. Und hier sagt die Bibel, wie es geschrieben steht, der erste Mensch Adam war zu einer lebendigen Seele und der letzte Adam zum Geist, der da lebendig macht. Wer ist der letzte Adam? Christus. Was bedeutet lebendig machen? Leben geben. Dieser Vers sagt uns also, dass Christus zu was gemacht wurde? Zu einem lebendig machenden Geist. Hast du das in deiner Bibel gelesen? Es sagt, dass Christus ein Geist ist, der Leben gibt. Interessant, nicht? Deshalb redet Christus, als er über das Senden des Geistes sprach, über etwas, was ihm selbst widerfahren musste. Denn dieser Geist ist nichts anderes als sein Leben. Und wenn ihr diesen Geist empfangt, empfangt ihr auch das Leben, weil es der Geist ist, der Leben gibt. Deshalb sagt die Bibel, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Weil er zu einem lebendig machenden Geist gemacht wurde. Auf diese Art und Weise kommt er heute zu uns, wenn wir an ihn glauben. Er kommt als ein lebendig machenden Geist. Aber bevor er als lebensspendender Geist kommen kann, musste er diese Erde verlassen und verherrlicht werden, bevor er dieses zusätzliche Maß des Geistes geben kann. Was ist das Besondere am Geist? Wir nähern uns der Antwort, aber ich möchte, dass ihr diese Frage im Hinterkopf behaltet, denn ich möchte, dass wir die Wirkung der Worte Christi schätzen, weil sie einen großen Unterschied für uns machen. Gehen wir zu Römer 8. Römer Kapitel 8, Vers 10. Beachtet, wie die Schrift diesen Punkt immer wieder hervorhebt. Und das wird uns helfen zu verstehen, was Christus sagte. Römer 8, Vers 10. Es heißt hier, so nun aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wir haben hier eine weitere Bestätigung für das, wovon wir reden. Der Geist hier ist was? Er ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Und das geschieht nur, wenn wer in dir ist? Wenn Christus in dir ist. Wenn ihr also Christus in euch habt, habt ihr den Geist, der Leben ist, weil Christus zu einem lebendig machenden Geist gemacht wurde. Aber Christus konnte nicht in diese Eigenschaft kommen, bis er zuerst in den Himmel zurückkehrte und verherrlicht wurde. Und dies versucht er seinen Jüngern zu erzählen. Er sagt, hört mal, ich habe so wunderbare Pläne für euch mit dem Kommen des Trösters, mit der Aussendung des Geistes, aber ich muss zuerst fortgehen. Und dann werde ich ihn senden. Und das ist niemand anderes als Christus selbst, in verherrlichter Weise. Dieses Thema oder dieser Wunsch war für Christus von großer Bedeutung. Wir sehen das, weil er in Johannes 17 im Gebet, das er zu seinem Vater spricht, tatsächlich darum bittet. Gehen wir dorthin zurück, Johannes 17, und seht, wie wichtig dies für Christus war, weil er ausdrücklich seinen Vater danach gefragt hat. Johannes 17, und wir werden uns Vers 5 ansehen. Johannes 17, 5. Es heißt, und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Was erbittet Christus hier? Er bittet um Herrlichkeit oder um verherrlicht zu werden. Wir wissen, was das jetzt bedeutet. Es ist nicht etwas wie, gib mir das, weil ich den Auftrag erfüllen muss. Er fragt, weil in seiner Verherrlichung nun auch die Tatsache involviert ist, dass er den Geist auf sein Volk, auf seine Jünger ausschütten kann. Das ist wirklich, was ihn beschäftigt. Es ist nichts, was er für sich selbst beansprucht. Ich will etwas Herrlichkeit. Nein, er fragt in unserem Namen. Wir sehen das etwas später in diesem Kapitel. Springen wir zu Vers 22 und wir sehen, was er mit dieser Herrlichkeit macht. Er sieht die Antwort des Vaters voraus und sagt in Vers 22, und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Die Herrlichkeit, die Christus empfangen würde, nimmt er also der Antwort des Vaters vorweg. Er sagt, er spricht das hier im Glauben. Er bittet den Vater, ihn zu verherrlichen, und er sagt, die Herrlichkeit, mit der er verherrlicht wird, behält er nicht für sich, er teilt sie mit seinen Nachfolgern. Und er teilt es, damit etwas geschieht. Damit was geschieht? Letzter Teil des Verses. Es heißt, die Herrlichkeit, die du ihnen gegeben hast, damit was? Damit sie eins seien, wie wir eins sind. Wie sind der Vater und der Sohn eins? Im Geist, wie er sagt. Und so werden wir auch eins. Wir haben diesen Vers auch früher gelesen. Wer aber dem Herrn anhängt, der ist ein Geist mit ihm. Und davon spricht Christus, wenn er von Herrlichkeit spricht. Das hat er im Kopf. Dieser Geist, der jeden zur Einheit bringen wird. Die gleiche Einheit, die er und der Vater teilen. Und dieser Geist konnte nicht kommen, bevor Christus nicht verherrlicht wurde. Obwohl es im Alten Testament Menschen gab, die den Heiligen Geist hatten und diese Offenbarungen des Heiligen Geistes erlebten, sprach Christus von einer völlig neuen Ebene, die noch nie zuvor gesehen wurde. Denn zum ersten Mal, Geschwister, kam der Sohn Gottes und übernahm die menschliche Natur, als er in Bethlehem als Baby geboren wurde. Das war noch nie vorher geschehen. Und er lebte ein ganz neues Leben. Ein Leben, das wie viele Sünden begangen hat? Hat jemand jemals zuvor ein solches Leben gelebt? Keine einzige Sünde hat er begangen. Er besiegte den Teufel jedes Mal. Jede einzelne Versuchung mit 100%iger Erfolgsbilanz. Richtig? Christus hat als Mensch ein völlig siegreiches Leben geführt. Als ein Mensch, das wollen wir nicht versäumen zu erwähnen. Das ist der Schlüssel. In diesem Leben, als er dem Teufel entgegentrat und Versuchungen und Prüfungen begegnete, gewann er den Sieg und ging von Sieg zu Sieg. Und während er mit seiner Lebenserfahrung Fortschritte machte, wurden all diese Triumphe Teil seiner Lebenserfahrung. Nicht wahr? Ist Christus jemals versucht worden, bevor er Mensch wurde? Okay, wir haben einige Ja und wir haben einige Nein. Im Allgemeinen ist jeder ruhig, um zu sehen, was der Prediger sagt. Wartet einfach ab, bis er das nächste Wort sagt. Christus als Sohn Gottes, bevor er Mensch wurde. Ich möchte, dass ihr darüber nachdenkt. Hat er Versuchungen erlebt, wie wir? Okay, ich gebe euch einen Vers zum Nachdenken. Die Bibel sagt, Gott kann nicht versucht werden. Korrekt? Und Christus war das Ebenbild Gottes. Damit Christus tatsächlich versucht werden konnte, musste er ein Mensch sein. Er musste die Menschlichkeit annehmen. Als Gott, als der göttliche Sohn Gottes, konnte der Teufel ihn nicht versuchen. Schaut er sich das Essen an und wird hungrig oder wird er müde oder ähnliches? Wisst ihr, was ich meine? Er hat die Menschlichkeit angenommen, um zu erfahren, was wir persönlich durchmachen. Und indem er dabei Satan besiegte, wo wir ständig versagen, erzielte er tatsächlich eine gewisse Erfahrung, die sein Leben als Mensch bereicherte. Natürlich war er nicht nur ein Mensch, weil er gleichzeitig göttlicher Natur war. Wir haben also sozusagen diese brandneue Person, diesen göttlich-menschlichen Mann, der dieses Leben in vollkommenem Gehorsam gegenüber Gott lebt und all diese Siege über Satan vollbringt. Und dieses Leben ist jetzt mit all diesen Siegen angereichert. Und hier ist Christus kurz bevor er seine Jünger verlässt und er sagt ihnen, schaut, ich muss zu meinem Vater gehen. Denn wenn ich nicht zu meinem Vater gehe, kann ich euch diesen Geist oder dieses Leben nicht geben. Und was jetzt anders ist, es hat alle zusätzlichen Vorteile von dem, was ich auf Erden für euch erreicht habe. Ich weiß, wie ich in jeder Versuchung Satan begegnen und ihn jedes Mal besiegen kann. Jetzt muss ich zum Vater gehen, damit dieses Leben verherrlicht werden kann, damit ich verherrlicht werden kann. Und sobald ich das tue, werde ich euch diesen Geist senden. Ich werde euch dieses Leben schicken. Deshalb sagt Johannes in Johannes 7, dass dieser Geist, von dem Jesus sprach, noch nicht gegeben war, weil er noch nicht verherrlicht wurde. Versteht ihr? Es gab also den Geist Gottes, der im Alten Testament wirkte, aber nun die Lebenserfahrung Christi, diese kostbare Erfahrung, die er für uns erzielt hat, sein Plan, sein Wunsch ist es, sie uns zu geben, sie nicht in den Himmel zu bringen und uns dann jemand anderen zu schicken, der nie ein Mensch war, der nie wie wir versucht wurde, um unser Beistand zu sein. Dies ist das Problem, wenn wir den Geist von Christus trennen. Wir machen es zu einem Wesen, das keine menschliche Erfahrung hat, keine Erfahrung mit Versuchung, keine Ahnung davon, wie es ist, als Mensch versucht zu werden. Und dies soll unser Helfer sein, um die Sünde zu überwinden. Dies ist eine bankrotte Theologie, Geschwister. Wie könnt ihr bei der Sündenüberwindung Hilfe von jemandem erwarten, der niemals versucht wurde? Es weiß nicht, wie es ist, ein Mensch zu sein. Und hier ist Christus, der für uns dieses Leben gelebt hat. Und er hat es in den Himmel mitgenommen. Das war's dann. Tschüss. Wir sehen uns später. Das ist völlig nutzlos. Christi Wunsch ist es, uns zu geben, was er hier auf Erden für uns vollbracht hat. Und deshalb war es für ihn so wichtig. Also sagt er zu seinen Jüngern, hör zu, ich muss gehen. Ihr versteht jetzt nicht, was ich euch sage. Ihr werdet jetzt traurig sein, dass ich gehe. Ihr versteht das jetzt nicht, aber ich muss gehen. Denn wenn ich nicht gehe, werdet ihr dieses Leben nicht erhalten. Was ich hier gerade für euch vollbringe, werdet ihr sonst nicht bekommen. Und so betet er zu seinem Vater, bevor er in den Himmel auffährt. Er sagt, Vater, ich beende die Arbeit, die du mir gegeben hast, nun verherrliche mich. Die Verherrlichung Christi ist der Stempel des Vaters, dass das Leben, das Christus hier auf Erden gelebt hat, erfolgreich ist, zufriedenstellend ist und dem Standard Gottes entspricht. Und in dieser Bestätigung erkennen wir, weil er diese Anerkennung als Mensch erhält, dass er der zweite Adam ist, der Herr vom Himmel. Und als Mensch, weil er diese Anerkennung als zweiter Adam empfängt, kann er dies nun allen seinen geistigen Kindern geben. So wie wir das Leben vom ersten Adam erhalten haben, das ein sterbendes Leben ist, so können wir nun ein neues Leben von dem zweiten Adam erhalten. Dieses neue Leben kommt zu uns Geschwister zusammen mit dieser schönen, reichen und edlen Erfahrung, die Christus als Mensch für uns erzielt hat. Könnt ihr mir folgen? Ich möchte es wirklich klarstellen, weil wir den Kontrast sehen wollen. Aus diesem Grund hat der Teufel eine Täuschung entworfen, die uns daran hindern soll, das zu würdigen, was wir gerade besprochen haben. Und die uns diese bankrotte Theologie gibt, diese leere, hohle Idee, die niemandem etwas Gutes gebracht hat. Sie hat so viel Verwirrung verursacht und deshalb haben wir, wie zuvor gelesen, dass die Gemeinden schwach und krank sind und bereit zu sterben, weil der Teufel Jesus erfolgreich aus unserer Sicht als Tröster verbannt hat. Einmal sprach ich mit einem Bruder und ich sagte, wir diskutierten über dieses Thema und ich sagte zu ihm, nun, wo ist Christus jetzt? Er antwortete, Christus ist jetzt unser Hohepriester im himmlischen Heiligtum. Großartig, aber wer ist der Tröster? Wer hilft uns, die Sünde zu überwinden? Nein, Christus ist da oben, sagte er. Er kann nicht hier unten sein, also schickt er jemand anderen. Gott, den Heiligen Geist. Das ist wirklich traurig, dass Christus, der all das durchgemacht hat, uns mit dieser kostbaren Erfahrung verlässt, um uns dann jemand anderen zu schicken? Warum hat er nicht von Anfang an jemand anderen geschickt? Nicht wahr? Warum ging er durch all diese Schwierigkeiten und Kummer und Prüfungen und 33 Jahre Elend, als Mensch zu leben und die Versuchung Tag für Tag zu erleben und ein Mann der Schmerzen zu sein? Warum ging er durch das alles, nur um dann fortzugehen und uns dann jemand anderen zu schicken? Warum hat er nicht von Anfang an jemand anderen geschickt? Aber manchmal denken wir einige der Dinge, an die wir glauben, nicht richtig zu Ende, nicht wahr? Und deshalb fordere ich euer Denken etwas heraus. Ich weiß, dass es am Sabbatnachmittag etwas gefährlich ist nach dem Mittagessen, aber haltet durch. Legt die Kassata beiseite und versucht einfach, die Gehirnzellen zu aktivieren und darüber nachzudenken, was wir glauben. Richtig, Geschwister? Wir müssen auf praktischer Ebene prüfen, was wir glauben. Oft glauben wir an irgendwelche Ideen über Gott und es gibt allerlei gut klingende Theorien und wir kämpfen und verteidigen sie stichhaltig und all das. Aber was bedeutet das eigentlich praktisch in unserer täglichen Erfahrung und Wandel mit Gott? Deshalb müssen wir unseren Glauben prüfen. Und so wurde dieses Leben, wie wir sagten, noch nie zuvor gelebt. Deshalb können wir sagen, es ist eine brandneue Person, diese göttlich-menschliche Person. Christus hat das alles erzielt und er verspricht, diesen Geist zu senden. Johannes Kapitel 20, der Wiederauferstehungsmorgen, lasst uns dorthin zurückkehren. Johannes 20 und Vers 17. Johannes 20, Vers 17. Und hier sehen wir Christus mit Maria sprechen. Dies ist der Morgen der Auferstehung. Vers 17, Jesus spricht zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Gehe aber zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Was meinte Jesus hier, als er zu Maria sagte, rühre mich nicht an? Dies ist ein sehr missverstandener Vers. Die meisten Leute denken nun, Jesus sagt zu Maria, berühre mich nicht. Sie dürfte ihn nicht berühren. Aber natürlich dürfte sie ihn berühren. In einer anderen Passage lesen wir, dass Maria kam und sie sagten, dass sie seine Füße umfassten und dass sie ihn anbeteten. Es war nichts Falsches daran, Jesus zu berühren. Jesus sagte, Thomas, was? Komm, leg deinen Finger hier hin und fühle mich und berühre mich und siehe, dass ich es bin. Was meinte Christus damit, wenn er sagt, rühre mich nicht an? Das Wort dort bedeutet eigentlich, klammere dich nicht an mich, halte mich nicht fest. Einige andere Bibelübersetzungen sagen das auch. Klammere dich nicht an mich, um mich festzuhalten. Mit anderen Worten sagt er, ich habe es eilig, um irgendwo hinzugehen. Maria, jetzt wo du mich gesehen hast, weißt du, dass ich am Leben bin? Sie weinte natürlich, suchte ihn und konnte ihn nirgendwo finden. Das Grab war leer. Und Christus wartete wirklich und verzögerte seine Auffahrt zu dem Vater, nur um das Herz Marias zu trösten, für eine Person. Der Himmel wartete auf ihn und die Engel und so weiter. Es ist ein Zeitplan, es ist der Plan der Erlösung, wisst ihr, und das läuft nicht nach Fidschi-Zeit oder sonst etwas. Versteht ihr, was ich meine? Die Bibel spricht davon, als die von Gott festgesetzte Zeit kam. Wir haben viele Treffen auf den Inseln, daher bin ich mit der Fidschi-Zeit sehr vertraut. Aber ihr wisst, was ich meine. Die Adventistenzeit ist genau dasselbe. Keine Panik. Ich möchte nicht nur eine bestimmte Gruppe von Leuten anprangern. Aber wir kommen zu spät zu Besprechungen und wir reden über den Bruder, der uns ermutigt hat, rechtzeitig zum Treffen zu kommen, so wie wir auch pünktlich zur Arbeit gehen können. Wir versuchen in der Regel, die Dinge rechtzeitig zu erledigen. Gott hat dieses Problem nicht. Gottes Uhren laufen pünktlich. Nehmen wir die Prophetie. Wir können der Prophetie vertrauen. Darin liegt der ganze Sinn, der Prophetie zu vertrauen. Wenn Gott das nur so halbwegs tun würde, könnte man sich auf nichts mehr verlassen. Hier ist also der Ablauf des Erlösungsplans. Christus will fortgehen, aber er wartet, um das Herz der armen Maria zu trösten. Sie sieht ihn, sie weiß, dass er es ist. Sie hält ihn fest und will ihn nicht loslassen. Er sagt, Maria, ich muss jetzt gehen, also klammere dich nicht an mich, halte mich nicht fest. Halte mich nicht zurück. Ich gehe zu meinem Vater. Ich möchte, dass du gehst und meinen Jüngern sagst, wo ich hingehe. Sein Punkt hier war, er versuchte seine Jünger daran zu erinnern, was er ihnen versprochen hatte. Erinnert euch, sagte er, wenn ich gehe, werde ich diesen Geist senden. Daher wollte Christus unbedingt zu seinem Vater gehen, denn wenn er dieses Leben, das er auf Erden als Mensch gelebt hat, seinem Vater vorlegen und die Zustimmung des Vaters erhalten würde, könnte er dasselbe Leben mit all seinen Nachfolgern und all seinen Gläubigen teilen. An welchem Wochentag hat dieses Ereignis stattgefunden? Sonntagmorgen, richtig? So geht er am Sonntagmorgen und steigt auf zum Vater. Das ist noch nicht seine Himmelfahrt. Dazu kommen wir etwas später. Aber er geht an diesem Tag fort und kommt zurück. Er empfängt etwas vom Vater. Wir gehen zu Johannes 20. Dies ist etwas später am gleichen Tag. Wir haben gerade Vers 17 gelesen, richtig? Johannes Kapitel 20. Schaut euch Vers 19 an. Am Abend aber diesen ersten Tages der Woche, Es ist Sonntag am Abend. Da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Und übrigens gab es kein Problem, wenn sie ihn berühren wollten. Das hilft uns zu verstehen, was er zu Maria gesagt hat. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist. Christus hauchte sie an und sagte: Empfangt den Heiligen Geist. Zwischen dem Morgen und dem Abend war Christus in den Himmel gestiegen und wieder heruntergekommen. Und er sagte: Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Aber Christus wurde noch nicht verherrlicht. Und so gab er ihnen im Grunde eine Vorausschau auf das, was kommen würde. Dies war noch nicht die volle Ausgießung des Geistes, auf die er sich bezog. Das war wie eine Art Anzahlung oder eine Vorausschau auf das, was kommen würde. Und er hauchte sie an und sagte: Empfanget den Heiligen Geist. Wir wollen nochmals den Punkt hervorheben, dass der Heilige Geist von woher kam? Von ihm. Das ist sehr wichtig, Geschwister. Als Christus zu einem anderen Zeitpunkt jemanden den Heiligen Geist einhauchte und dieser eine lebendige Seele wurde. Könnt ihr euch erinnern, wer das war? Es war Adam. Und dieser Geist kam auch von Christus. Natürlich kommt alles von Gott durch Christus. Also gibt es dort eine Verbindung. Hier haucht Christus dem Geschlecht Adams wieder Leben ein. Das ist es, was es bedeutet. Das Leben, das Adam durch den Fall verloren hatte, hat Christus nun wiederhergestellt. Und um das möglich zu machen, musste er Mensch sein, er musste ein Leben als Mensch führen. Er war als Mensch erfolgreich und jetzt kommt er und haucht Adam als Stellvertreter für die ganze Menschheit Leben ein. Dies ist eine direkte Parallele zu dem, was in Genesis passierte. Und er sagt: Nehmt hin den Heiligen Geist, dieses Leben. Das ist es, was Geist bedeutet. Es bedeutet Leben. Aber wie gesagt, das war nur eine Kostprobe. Es war noch nicht wirklich die volle Ausgießung. Das Opfer und das Leben Christi wurden angenommen, aber er wurde noch nicht verherrlicht. Wir wissen das, weil wir ein wenig später sehen, dass Christus etwas dazu sagt. Gehen wir zu Lukas 24. Wir studieren das ein bisschen. Lukas 24, Vers 49. Lukas 24. Lasst uns nicht von Vers 49 lesen. Doch lasst uns Vers 49 lesen. Und siehe, ich will auf euch senden die Verheißung meines Vaters. Ihr aber sollt in der Stadt Jerusalem bleiben, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Wann war das? An welchem Tag, zu welcher Zeit war das? Okay, es ist nicht derselbe Sonntag, es ist eine Weile später, denn schaut euch den nächsten Vers an. Er führte sie aber hinaus bis gen Bethanien und hob die Hände auf und segnete sie. Und es geschah, da er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. Dies ist seine Himmelfahrt. Wir werden das in der Apostelgeschichte noch einmal sehen. Aber bevor wir darauf eingehen, wenn er hier über die Verheißung des Vaters spricht, worüber spricht er? Er sagt ihnen: Hört zu, wartet in Jerusalem. In Vers 49 sagt er: Ich werde euch die Verheißung des Vaters senden, aber wartet in Jerusalem, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe ausgestattet werdet. Wartet. Er sagt: Wartet, bis etwas Bestimmtes eintrifft. Es ist noch nicht hier. Wartet darauf, und sie mussten in Jerusalem darauf warten. Lasst uns zu demselben Schreiber in der Apostelgeschichte gehen, und dort setzt er diese Geschichte fort, wo er aufgehört hat. Apostelgeschichte 1, Lukas schreibt wieder in Apostelgeschichte 1, er gibt uns ein bisschen mehr Details und den Zeitpunkt dieses Ereignisses. Entschuldigung, Apostelgeschichte 1, Vers 4. Wir lesen ab Vers 3. Nur um den Zeitpunkt herauszubekommen, als dies geschah, weil Christus am Sonntag auferstanden ist, richtig? Und er sprach am Sonntag auch mit den Jüngern, aber jetzt haben wir ein anderes Ereignis. Vers 3. Ihnen zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Und als er mit ihnen beim Mahl war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Das ist das Versprechen des Vaters. Das ist die Ausgießung des Geistes, über die er gesprochen hat. Er sagt, wenn ich nicht fortgehe, wird dies alles nicht geschehen oder der Geist wird nicht gesendet. Welcher Tag ist das? Es ist Tag 40 nach der Auferstehung. Die Auferstehung Christi war am Sonntag. Er fährt an diesem Sonntag schnell in den Himmel. Er kommt zurück, tröstet seine Jünger und er bleibt 40 Tage mit seinen Jüngern und spricht mit ihnen über die Dinge des Reiches Gottes. Ich wünschte wirklich, wir hätten eine Aufzeichnung all dieser Diskussionen und Gespräche. Das haben wir leider nicht. Nun, hier am 40. Tag haben wir Jesus, der die Jünger gerade verlassen will, und er sagt ihnen, hört zu, wartet eine Weile in Jerusalem, denn könnt ihr euch an dieses Versprechen des Vaters erinnern, von dem ich euch erzählt habe? In wenigen Tagen werdet ihr es bekommen. Mit anderen Worten, in wenigen Tagen, weil Christus dann fortgegangen und in den Himmel aufgestiegen ist, deshalb haben die Engel gesagt, warum steht ihr hier und schaut zum Himmel auf? Derselbe Jesus, der gegangen ist, wird wiederkommen. Kennt ihr das? Das ist der Zeitpunkt, weil er in den Himmel aufstieg und wusste, dass er in wenigen Tagen verherrlicht werden würde. Deshalb hat er seinen Jüngern gesagt, hört mir zu, in einigen Tagen wird das Versprechen des Vaters kommen. Wir müssen also sehen, wie diese offizielle Bestätigung des Vaters veranschaulicht wurde. Wie und wann Christus tatsächlich verherrlicht wurde. Und wir finden eine Aufzeichnung in Hebräer Kapitel 1. Gehen wir zu Hebräer 1. Hebräer Kapitel 1, Vers 8 und 9. Hebräer 1, Vers 8 und 9. Und hier sagt uns die Schrift, aber von dem Sohn. Gott, dein Thron währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das Zepter der Gerechtigkeit ist das Zepter deines Reiches. Du hast geliebt die Gerechtigkeit und gehasst die Ungerechtigkeit. Darum hat dich, O Gott, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl, wie keinen deinesgleichen. Hier spricht der Vater mit dem Sohn und er salbt ihn mit dem Öl der Freude. Was bedeutet das? Okay, ja, Verherrlichung. Das Öl in der Schrift steht normalerweise für was? Für den Geist. Also wird Christus mit diesem Freudenöl gesalbt? Und warum wird er gesalbt? Weil er Gerechtigkeit liebte und Ungerechtigkeit hasste. Wann hat Christus Liebe für die Gerechtigkeit und Hass für die Ungerechtigkeit gezeigt? Sein ganzes Leben auf dieser Erde. Mit anderen Worten, kurz nachdem Christus in den Himmel aufgestiegen ist, sagt ihm jetzt der Vater, weil du Gerechtigkeit geliebt und Ungerechtigkeit gehasst hast, wirst du jetzt mit dem Freudenöl gesalbt. Geschwister, dies war die offizielle Zeremonie der Verherrlichung Christi, bei der er tatsächlich als Hohepriester seines Volkes geweiht wurde. Das ganze Hebräerbuch befasst sich mit Christus als dem Hohepriester. Das ist ein priesterlicher Dienst. Das ist das Buch, das seinen priesterlichen Mittlerdienst erläutert. Das Buch beginnt eigentlich mit der Salbung Christi als dem Hohepriester seines Volkes. Und das war die Verherrlichung Christi. Er wird mit dem Freudenöl über seinen Gefährten gesalbt. Und wir sehen den Typus dafür im Alten Testament, als Mose Aaron zum Hohepriester salbte. Er salbte ihn mit Öl. Und als er ihn mit Öl salbte, spricht die Bibel davon, dass das Öl auf Aarons Kleidern herunterlief. Wir werden in einer Minute zu diesem Vers kommen, aber dies war ein Typus dafür, dass Christus als Hohepriester gesalbt werden würde. Aber bevor Christus unser Hohepriester werden konnte, musste er zuerst ein Mensch sein. So fuhr er als Mensch in den Himmel auf, er hatte Satan erfolgreich besiegt und er hatte nun diese reiche Erfahrung in seinem Leben, sodass der Vater vor dem ganzen Himmel und dem ganzen Universum seine Anerkennung ausspricht und ihn zum Hohepriester seines Volkes ernennt. Sobald dies im Himmel geschah, passierte etwas sehr Wichtiges auf der Erde. Das Versprechen des Vaters, das Versprechen, das Jesus seinen Jüngern gab, wurde sofort erfüllt. Lasst uns das lesen, Apostelgeschichte 2. Ihr wisst natürlich, um welches Ereignis es sich handelt. Es ist der Pfingsttag. Ihr wisst nun, was am Pfingsttag im Himmel geschah. Es war kein Ereignis, das nur auf der Erde stattfand. Am Pfingsttag geschah ebenfalls etwas im Himmel. Es war die Verherrlichung Christi. Denn er sagte, wenn ich nicht fortgehe, werde ich ihn nicht schicken können. Aber wenn er fortgeht und er verherrlicht wird, wird er ihn alsbald schicken. Was wir also tun müssen, ist herauszufinden, wo der Geist gesandt wurde, damit wir gleichzeitig wissen, dass Christi Verherrlichung stattfand. Die beiden Ereignisse sind miteinander verbunden. Apostelgeschichte 2, Vers 32 und 33. Die Jünger verstanden das. Apostelgeschichte 2, 32 und 33. Es heißt, der Apostel Petrus predigt, diesen Jesus hat Gott auferweckt, das sind wir alle Zeugen. Nun er durch die Rechte Gottes erhöht ist und empfangen hat die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater, hat er ausgegossen dies, dass er sehet und höret. Was sagt der Apostel Petrus den Menschen? Er sagt, hört mal, was wir hier sehen, ist der Beweis, dass dieser Jesus, von dem ich erzählte, im Himmel erhöht wurde und er die Verheißung des Geistes erhalten hat. Und wer schüttete den Geist aus nach diesem Vers? Es war Jesus. Er sagt, er habe vom Vater die Verheißung des Geistes erhalten, er habe diesen ausgegossen, wie wir jetzt sehen und hören. Dies war Christus, der den Geist sandte. Mit anderen Worten, was sandte er? Sein eigenes Leben. Das jetzt mit all seinen Erfahrungen angereichert ist, das nun machtvoll auf sein Volk herunterkommt. Und diese Kraft war am Pfingsttag sichtbar. Deshalb heißt es in Johannes, dieser Geist ist noch nicht gegeben worden. Dieses Ausmaß, diese Fülle, diese Dimension des Ausgießens war noch nicht gegeben, weil Christus noch nicht als Mensch gekommen war, sein Leben als Mensch noch nicht beendet und er noch nicht verherrlicht wurde. Aber nun war das geschehen und dieses siegreiche, göttliche, menschliche Leben ist es, das uns hilft, uns tröstet und den Sieg ermöglicht. Dieses Leben ist, was uns tatsächlich gerecht macht. Wir empfangen dieses Leben oder wir empfangen diesen Geist, indem wir den Sabbat halten, oder? Vielleicht durch das Halten der 10 Gebote? Wie erhalten wir dieses Leben? Es nennt sich die Gerechtigkeit durch den Glauben. Die Gerechtigkeit durch den Glauben, Geschwister, ist das Leben Christi in dir. Das gerechte, siegreiche Leben Christi. Es ist nicht etwas, wo ihr hingehen müsst und versuchen müsst, nachzuahmen, was Christus erreicht hat, als er hier auf Erden war. Zu viele von uns haben eine sehr traurige Erfahrung als Christen, indem sie versuchen nachzuahmen, was Christus auf Erden vollbracht hat. Könnt ihr verstehen, worüber ich spreche? Der Grund, warum Christus das vollbracht hat, ist, weil du und ich keine Hoffnung hatten, es zu tun. Deshalb musste er kommen und es selbst tun. Er gibt uns das fertige Paket. Er gibt uns sein Leben. Das ist das einzige Leben, das für Gott akzeptabel ist. Dein Leben und mein Leben sind nichts wert. Das einzige gerechte Leben, das Gott annehmen kann, ist das Leben seines Sohnes. Ihr müsst also nur sicherstellen, dass ihr das Leben des Sohnes habt. Es wird der Heilige Geist genannt. Das ist ein gerechtes Leben. Deshalb nennt man es Gerechtigkeit durch Glauben. Könnt ihr jetzt die Auswirkung und Wichtigkeit eines korrekten Verständnisses der Identität des Geistes nachvollziehen und wie ein Missverständnis darüber die praktischen Aspekte der Gerechtigkeit durch Glauben vollständig zerstört? Wir sprechen viel über Gerechtigkeit durch Glauben. Aber ich sage euch etwas. Nicht alle, die sagen, sie glauben an die Gerechtigkeit durch Glauben, glauben oder erfahren die Gerechtigkeit durch Glauben. Das ist leicht gesagt, aber wie geschieht das? Wie sieht es in eurer gegenwärtigen Erfahrung aus? Haben wir wirklich das Leben Christi in uns? Die meisten Menschen glauben, dass jemand anderes versucht, ihnen zu helfen, nachzuahmen, was Christus auf Erden vollbracht hat. Wenn ihr das glaubt, wünsche ich euch viel Glück. Es ist eine jämmerliche Erfahrung. Denn ihr versucht, den Sieg über die Sünde zu erlangen. Weißt du nicht, dass Christus den Sieg errungen hat? Also gibt er dir den Sieg, eine beschlossene Sache? Er hat nie gesagt, geh und versuche, den Teufel zu überwinden. Er sagt, ich habe die Welt überwunden. Mein Friede lasse ich euch. Das ist sein Geist. Er lebt in uns und er offenbart sich, er lebt dasselbe Leben, das er hier auf Erden lebte, nun in seinen Jüngern. Wenn ihr das habt, Geschwister, wird euch Gott annehmen. Wenn ihr das nicht habt, spielt es keine Rolle, wie viele vegane Mahlzeiten ihr zu euch nehmt. Es spielt keine Rolle, wie viele Sabbate ihr haltet. Es ist egal, was ihr tut und versucht, um Gottes Anerkennung zu erlangen. Das wird nicht reichen. Ihr wisst, worüber ich spreche? Und der Grund, warum wir schwach sind, Geschwister, ist, weil Satan uns unseren Tröster Jesus gestohlen hat und uns einen anderen an seiner Stelle gegeben hat. Und die traurige Sache ist, man versucht den Leuten genau das zu zeigen und die Leute sagen dann, oh, sei vorsichtig, dass du mit dieser Geistsache nicht alle verwirrst. Oh, schau, sie glauben jetzt etwas anderes. Oh nein, das ist ein bisschen zu gefährlich. Satan, Geschwister, hat Jesus von der Adventgemeinde gestohlen und hat uns jemand anderes an seiner Stelle untergeschoben. Und wir haben heute gesehen, dass wir das niemals als Gemeinschaft geglaubt haben. Im Laufe der Jahre ist etwas passiert und es ist eine Veränderung eingetreten, die so dramatisch ist und die zu so einem starken Bollwerk geworden ist, dass wir uns an verschiedenen Orten treffen müssen, wie ihr ja wisst. Wir können nicht in die Gemeinden gehen und davon erzählen, weil die Leute dann sagen, oh nein, nein, das ist gefährlich. Ist es gefährlich zu sagen, dass es Christus ist, der in uns lebt? Dass es sein gerechtes Leben ist, das uns allein vor Gott vollkommen machen kann? Dies ist der praktische Aspekt dessen, worüber wir sprechen. Also ist es jetzt nicht mehr nur eine Theorie. Dies ist keine andere alternative Ansicht mehr von Gott. Es macht jetzt einen praktischen Sinn und es macht jetzt auch einen großen Unterschied. Wie glaubst du an die Gerechtigkeit durch Glauben? Wie kann das Gerechtigkeit durch Glauben sein, wenn die Person, die wir haben, jemand anderes ist als Christus? Wenn Christus sein Leben in den Himmel mitgenommen hat und uns jemand anderen gab, ist der ganze Plan der Erlösung sinnlos. Das ist jetzt sein Dienst als Hohepriester, Geschwister. Seine Arbeit als Hohepriester ist, dass er der einzige Mittler zwischen Gott und den Menschen ist. Das ist eine Tatsache. Er braucht keine Unterstützung. Er hat keine Helfer. Christus ist unser einziger Mittler. Er verrichtet den Mittlerdienst im himmlischen Heiligtum persönlich im Fleisch. Und er selbst verrichtet auch die Reinigung am Herzen durch seinen Geist oder durch sein Leben. Und so verbindet er diese beiden miteinander. Er ist der einzige Mittler. Deshalb sagte er seinen Jüngern, ich will euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Glaubt ihr, was Jesus gesagt hat? Ich tue es. Darum geht es bei der Gerechtigkeit durch Glauben, Geschwister. Lasst uns zur Apostelgeschichte 3 gehen. Apostelgeschichte Kapitel 3, Vers 13. Wie ist unsere Zeit? Apostelgeschichte 3, Vers 13. Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verklärt, welchen ihr überantwortet und verleugnet habt vor Pilatus, da der urteilte, ihn loszulassen. Christus wurde verherrlicht. Und Christus wurde als Mensch verherrlicht, als Vertreter der Menschheit. Und das Leben, das er erworben hat, und das Leben, das verherrlicht wurde, ist ein menschliches Leben, das er hier auf Erden lebte. Das ist das Leben, das uns gerecht macht. Das sind wirklich die Grundlagen von der Gerechtigkeit durch Glauben, worüber wir hier sprechen. Ich möchte es einfach nur ein bisschen aufschlüsseln und will nur, dass es Sinn macht. Es ist wahrhaftig wunderschön, Geschwister. Wisst ihr, es ist einfach zu schön, um wahr zu sein. Vielleicht können viele Leute das deswegen nicht glauben. Es ist wunderschön, es ist einfach und es ist tiefgründig. Eins steht fest. Das einzige Leben, das Gott zufriedenstellen kann, ist das Leben seines Sohnes. Das ist das einzige Leben. Wenn ihr das nicht habt, habt ihr kein ewiges Leben. Das war's. Das ist das Evangelium, Geschwister. Und wenn ihr das habt, seid ihr vorbereitet. Es spielt keine Rolle, ob ihr nicht alle Einzelheiten der Prophezeiung über die 2300 Abende und Morgen kennt oder nicht alle Bibelverse. Wenn ihr das Leben des Sohnes habt, seid ihr bereit. Deshalb sagt die Bibel, dies ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das war's. Darum geht es bei der Verherrlichung Christi. Und so steht Christus heute zur Rechten Gottes. Und was er in seinem Gebet gesagt hat, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Das hat er erfüllt. Das erfüllte sich am Pfingsttag. Und diese Herrlichkeit ist immer noch da. Diese Herrlichkeit ist das verherrlichte Leben des Sohnes. Deshalb haben wir heute nach dem Kreuz, Geschwister, diese Fülle des Geistes, auf das sie sich vor dem Kreuz gefreut haben und noch nicht hatten. Wir begreifen nicht, welches Privileg es ist, in dieser Zeit der Erdgeschichte auf diese Seite des Kreuzes zu leben. Christus ist jetzt unser Hohepriester und er bietet uns dieses Leben an. Schauen wir uns Johannes 1,
John chapter 1 is a few
Johannes 1. Und wir schauen uns Vers 12 an. Johannes 1, Vers 12. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, die an seinen Namen glauben. An seinen Namen glauben, ihn zu empfangen, bringt uns in die Familie Gottes. Wir werden zu Kinder Gottes. Wir werden Mitglieder derselben Familie. Er ist unser Kopf, wir sind seine Glieder. Und als solche teilen wir dasselbe Leben. Sein Leben wird zu unserem Leben. Die Bibel sagt hier Geist oder Heiliger Geist. Es ist wirklich nicht so schwer zu verstehen. Das ist kein Hexenwerk. Ihr braucht kein Theologiestudium oder einen Doktortitel, um das zu verstehen. Gott hat es so für uns eingerichtet. Wir wissen das alle. Jede Familie hier hat das gleiche Leben. Das den Eltern gegebene Leben wird an die Kinder weitergegeben und so weiter und so fort. Das ist ein Beispiel dafür, wie die Dinge geistlich sind. Deshalb sagt die Bibel in 1. Korinther 6, Vers 17, ich denke, das haben Sie bereits gelesen, wer aber dem Herrn anhangt, ist ein Geist mit ihm. Wenn wir ihn empfangen, werden wir zu Söhnen und Töchtern Gottes. Wir sind mit ihm verbunden. Wir werden ein Geist mit ihm. Wir teilen dasselbe Leben. Halleluja! Wenn wir wirklich nur verstehen und begreifen würden, was das bedeutet, Geschwister, das Leben des Sohnes Gottes in uns wohnen zu haben, darum geht es im ganzen Evangelium. Deswegen sagt Paulus, Christus in euch die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus, nicht jemand anders, richtig? Aber unsere Theologie in den Gemeinden zwingt uns manchmal, die Worte der Schrift so zu lesen und so zu verstehen, als wäre es jemand anderes. Wir sind der Tradition gegenüber verpflichtet und versklavt, die Jesus von uns gestohlen und uns einen anderen an seiner Stelle gegeben hat. Und es ist gleichgültig, wer es ist. Wenn ihr zusätzlich jemand habt anstelle Christi, seid ihr im falschen Boot. Es ist egal, wie viele göttliche Eigenschaften ihr ihm zuschreibt. Es spielt keine Rolle, ob ihr ihn Gott nennt. Es spielt keine Rolle, ob ihr eine andere Person anstelle von Christus habt. Ihr steckt in ernsthaften Schwierigkeiten. Galater 4, Amen. Galater 4, Vers 6. Galater 4, Vers 6. Galater 4, Vers 6. Weil ihr denn Kinder seid, wenn wir Christus empfangen, werden wir Gottes Kinder. Weil ihr denn Kinder seid, hat Gott gesandt den Geist seines Sohnes in eure Herzen, der schreit, Abba, lieber Vater. Gott, der Vater, hat jetzt ein legitimes Recht, dir und mir das Leben seines Sohnes zu übertragen. So werden wir in die Familie Gottes aufgenommen. Dieses Leben des Sohnes ist der Geist, den Jesus versprochen hat. Der Vater gibt uns das. Es ist der Geist seines Sohnes. Darum rufen wir aber Vater. Wir haben das Leben seines Sohnes. Versteht ihr, was das bedeutet, Geschwister? Gott betrachtet uns auf dieselbe Weise wie seinen Sohn. Gott liebt uns, wie er seinen Sohn liebt. Gott behandelt uns, wie er seinen eingeborenen Sohn behandelt. Wir können das Privileg, das wir haben, was Christus im Erlösungsplan für uns vollbracht hat, nicht wirklich verstehen. Wir begreifen es wirklich nicht, weil wir sonst ganz anders wären. Aber wir versuchen es zu begreifen, wir versuchen das zu sammeln. Ich stehe nicht hier und sage, ich habe es verstanden und ihr noch nicht. Wir alle versuchen es zu fassen. Wir arbeiten gemeinsam daran. Aber könnt ihr verstehen, wovon ich spreche, Geschwister? Der Pfingsttag ist etwas, worüber wir in der Schrift gelesen haben. Aber Gottes Plan besteht nicht nur darin, dass wir in der Schrift darüber lesen. Er möchte, dass wir erfahren, wie es ist, das Leben seines Sohnes wirklich zu haben. Wie wir sehen werden. Und darum geht es bei der Gerechtigkeit durch Glauben. Es ist die Teilnahme am Leben des Sohnes. Deshalb sagte ich, und ich wiederhole es noch einmal, ein falsches Verständnis über die Identität des Geistes zerstört alles, worüber ich hier mit euch spreche. Es zerstört alle diese Dinge in der Schrift. Wenn ihr auf die Idee hereinfällt, dass der Geist eine andere Person als Christus ist, ergibt all dies keinen Sinn. Und was die Menschen nicht nachvollziehen können, davor haben sie Angst. Und sie versuchen es anzugreifen. Christus ist dieser Geist. Wie wir bereits gelesen haben, wir müssen das nicht noch einmal aufschlagen, aber wir lesen in 2. Korinther 3, 17, denn der Herr ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. hast du Freiheit. Nur der Sohn kann dich frei machen. Niemand sonst kann dich frei machen. Das ist es, wenn du wirklich frei sein willst. Wenn du frei sein willst und du dir nur weismachst, dass du frei bist, es aber nicht bist, kannst du dich mit jemand anderem zufrieden geben. 2. Korinther 3,17, das ist der Vers. Der Herr ist der Geist. Auf diese Weise ist Jesus der Diener des himmlischen Heiligtums und er ist auch der Diener der Gemeinde auf Erden. Darum geht es in der Arbeit eines Hohepriesters, Geschwister. Christus, unser Hohepriester, seine Arbeit ist nicht nur das Untersuchungsgericht. Er macht nicht nur eine Arbeit, die weit weg von uns liegt, Lichtjahre entfernt, und wir haben dann jemand anderem an dieser Stelle. Das ist das Problem. Wisst ihr, wir haben Ideen angenommen, dass Christus so weit von uns entfernt. Er ist dort oben, durch den Orion, Lichtjahre entfernt, oben im Heiligtum, wo er für dich und mich arbeitet. Gute Nachrichten, ausgezeichnet. Wie hilft mir das heute praktisch, wenn ich dem Satan begegnen muss? Wenn ich Probleme habe, wenn meine Frau einen schlechten Tag hat, wenn dein Ehemann einen schlechten Tag hat. Wie hilft uns das heute hier? Oh, mach dir keine Sorgen, er hat dir jemand anderen geschickt. Wer ist diese andere Person? Gott, der Heilige Geist. War er ein Mensch? Nein. Wurde er versucht? Nein. Wie soll mir das dann helfen? Unsere Theologiegeschwister hat die Realität, die wir Tag für Tag erleben müssen, ausgehebelt. Aber Christus, die Bibel lehrt, dass er nicht nur im Heiligtum arbeitet, er arbeitet in unserem Herzen als der große Beistand gegen Satan. Er ist unser Helfer, er ist unser Tröster. Er ist derjenige, der uns ermöglicht zu überwinden. Sein Leben in uns ist, was das vollbringt. So viele Texte. Letzter Text, das ist der letzte Vers. Kolosser 3. Ich glaube, ihr habt den Punkt verstanden. Und das wird unser letzter Text sein. Kolosser 3. Kolosser 3, Vers 4. Das ist eine schöne Verheißung. Kolosser 3, Vers 4. Hier sagt die Bibel: Wenn aber Christus, euer Leben, sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in der Herrlichkeit. Amen. Wenn Christus, der unser Leben ist, wenn Christus unser Leben ist, wenn er in den Wolken des Himmels erscheint, wenn er heute dein Leben ist, dann wirst du an seiner vollen Herrlichkeit teilhaben. Du wirst mit ihm in Herrlichkeit erscheinen. Das wirst du erhalten. Du wirst physisch verherrlicht. Wir haben jetzt die geistige Komponente im Leben Christi. Er hat uns das auf einer geistigen Ebene gegeben, wo er in uns leben kann. Dieses verherrlichte, auferstandene Leben Christi. Hier ist nun die Frage, die sich mir und dir heute stellt. Ist Christus dein Leben? Buchstäblich, nicht symbolisch, nicht metaphorisch, nicht so, aber durch eine andere Person. Ist Christus wirklich dein Leben? Das ist die einzige Vorbereitung, die ihr für das zweite Kommen braucht. Bevor ihr den Himmel betreten könnt, wird Gott für die Lehren, an die ihr glaubt, kein Fragespiel aufstellen. Okay? Gott wird nicht fragen, wo ist deine Gemeindemitgliedschaft? Oh, du hast sie nicht, du kommst nicht herein. All diese Dinge, Geschwister, die wir bewusst oder unbewusst glauben, dass sie uns als Anforderungen dienen und uns irgendwie helfen und empfehlbar machen, sind aus Gottes Sicht total wertlos. Das Einzige, was zählt, ist das Leben des Sohnes. Ist Christus dein Leben? Dann bist du bereit für sein Kommen. Wenn er nicht dein Leben ist, bist du nicht bereit für sein Kommen. So steht es hier. Paulus ermutigt die Gläubigen, indem er ihnen sagt, hört mal, wenn Christus in uns lebt, Christus in euch die Hoffnung der Herrlichkeit, derjenige, der unser Leben ist, wenn er erscheint, werden wir offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Und das möchte ich euch auch sagen. Wenn er wirklich euer Leben ist, werden wir in der Tat mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Also Geschwister, ich schließe damit, lasst uns immer daran denken, was wir in Christus haben. Und lasst uns an dieses gerechte Leben glauben. Dieses Leben gehört uns durch den Glauben. Ihr müsst keinen Berg erklimmen, ihr müsst keine großen Anstrengungen unternehmen, ihr müsst nur an den Sohn glauben. Wenn ihr an den Sohn glaubt, gibt er euch sein gerechtes Leben und Gott sagt, ich werde nicht mehr fordern. Nun lebe dieses Leben Tag für Tag. Das ist das Evangelium. Das richtige Verständnis der Wahrheit über den Vater, den Sohn und den Geist verbessert also unsere Erkenntnis des Evangeliums und der Gerechtigkeit durch Glauben. Ich bete, dass es für euch Sinn macht, wenn es so ist, dann preist dem Herrn, Das ist eine Antwort auf unser Gebet. Amen.